Guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich. Freue mich, dass ich den Gottesdienst so an besonders qualifizierter Stelle mit euch zusammen feiern darf. Ich heiße Burkhard Hotz, bin Ruheständler seit 2 Jahren, war landeskirchlicher Gemeindepfarrer in Hessen-Nassau und wohne mit meiner Frau jetzt seit genau 2 Jahren in Wiesloch. Wir kommen gerne hier in diese Gemeinde. Ich habe im vergangenen Jahr schon mal gepredigt. Also so einmal im Jahr, glaube ich, bin ich gut erträglich. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Ich predige heute mit einem freikirchlichen Herzen und mit einem landeskirchlich-theologischen Verstand. Ihr könnt mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, das Thema hat es in sich. Manuela hat es ja schon angedeutet. Gut angedeutet. Also einige von euch kennen sicher folgende familiäre Erfahrung. Die Kinder kommen ins Grundschulalter und der Wunsch nach einem Haustier wächst. Ein Wunsch, der mit kindlicher Ausdauer auf dem Tisch des Hauses liegen bleibt. Nach einer gewissen kindlichen Hartnäckigkeit werden dann auch die Eltern aktiv. Und da man so in Richtung Kaninchen tendiert, studiert man jetzt über Internet und oder Buchform die Ratgeberliteratur. Und siehe da, gibt es doch Kaninchen, die ausdrücklich für Kinder nicht empfohlen werden, weil sie zu groß oder zu aggressiv, glaubt man kaum, oder zu pflegeintensiv sind. Dann bleibt es ja wieder bei den Eltern hängen. Doch dann kann man erfreulicherweise doch ein Tier finden, klein, schmusig und handsam. Also das wird wohl passen, beschließt der Familienrat. Damit wird es wohl keine größeren Probleme geben. Nun, liebe Gemeinde, diese Geschichte der kindlich-familiären Tierhaltung, die ich vor gut 30 Jahren selber als Vater mit ihren Höhen und Tiefen erlebt habe, das soll der anschauliche Einstieg in unser heutiges Thema sein. Denn wir bekommen den großen, heiligen, dreieinigen Gott vor die Augen unseres Herzens gestellt. Im Kirchenjahr ist der heutige Sonntag das Fest der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit. Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit ist ja sozusagen von jeweils der unterschiedlichen Seite der Blick auf das Gleiche, lateinisch Trinitatis genannt. Und ich erlebe uns oft in unserer Gottesbeziehung wie besagte Familie, die ein handsames, kuscheliges, problemloses Kaninchen sucht. Spüren wir den Kontrast. Hier der große, heilige, dreieinige Gott, der allmächtige Gott. Und dort unser Glaube, der immer in der Gefahr ist, Gott handlich zu machen, ihn unseren Lebenssituationen und unseren Bedürfnissen anzupassen, ihn unserem Verstehen einleuchtend zu machen. Also kurz, Gott soll möglichst problemlos wohnzimmerfähig sein. So gesehen ist das Thema des dreieinigen Gottes, oder richtiger gesagt, ist der dreieinige Gott selbst, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, eine echte Provokation, eine echte Herausforderung für unseren Glauben, der es gerne eben einfacher, wohnzimmerfähiger hätte. Thomas Jefferson, der 3. Präsident der Vereinigten Staaten, ein kluger politischer Kopf, der mütterlicherseits aus einer täuferisch gesinnten, also aus einer frommen Familie stammte, brachte schon vor gut 200 Jahren diesen kritischen Anspruch des sogenannten einfachen Glaubens zum Ausdruck. Zitat: Wenn wir erst einmal die unverständliche Sprache der Dreieinigkeitsarithmetik, dass drei einer und einer drei seien, abgeschafft haben, wenn wir erst einmal dieses künstliche Gerüst zum Einsturz gebracht haben, das aufgestellt wurde, um den Blick auf die einfache Struktur Jesu zu verdecken. Wenn wir also alles vergessen, was seit jener Zeit gelehrt wurde und zu den reinen, einfachen Lehren, die er verbreitete, zurückkehren, dann erst werden wir wahrhaftig und zu Recht Jünger Jesu sein. Soweit dieser Satz von Jefferson, indem er markant den sogenannten einfachen Glauben an Jesus gegen die scheinbar komplizierte und im Grunde überflüssige Lehre von der Dreieinigkeit in Stellung bringt. Nun ist diese Aussage schon älter und mehr rationalistisch gefärbt. Doch, wenn wir ehrlich sind, dann kennt nicht nur das liberal-rationalistische Christentum, von dem könnte man ja sagen, erwarten wir es ja auch nicht anders. Nein, nicht nur das liberal-rationalistische Christentum, sondern auch der fromme Glaube, den es vermehrt unter uns gibt, diese fatale Gegenüberstellung: Ich habe meinen Jesus, er ist die Grundlage meiner Erlösung, die Dreifaltigkeit dagegen, die interessiert mich nicht, die brauche ich auch nicht. Das ist ja eh nur eine theologische Konstruktion, ebenso etwas wie Himmelsarithmetik, die versteht ja sowieso keiner. Und verschärft, liebe Schwestern und Brüder, verschärft wird unsere heutige Situation im gläubigen Verständnis oder eben Nichtverständnis der Dreieinigkeit Gottes durch den Islam, durch die Begegnung mit dem Islam, der dem christlichen Glauben ja vorwirft, an drei Götter zu glauben und damit tendenziell in die heidnische Vielgötterei zurückzufallen. Und wenn nun Moslems auf Christen treffen, die selber achselzuckend sagen, ja, das mit der Dreifaltigkeit, ja, das verstehe ich auch nicht, da kann ich auch nicht viel mit anfangen, dann ist das wahrhaft kein missionarisches Zeugnis. Nein, es ist ein geistliches Armutszeugnis. Nun steht es uns evangelischen Christen gut an, die Grundlage unseres Glaubens, nämlich die Heilige Schrift, in Sachen Dreieinigkeit zu befragen. Und wenn wir dies tun, so müssen wir ohne Umschweife sagen, die Bibel hat weder im Alten noch im Neuen Testament eine ausformulierte Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes. Ja, das stimmt. Jedoch ist die Fragestellung entscheidend, ist schon im Alten Testament und erst recht im Neuen Testament in der Offenbarung Gottes genau diese geheimnisvolle und dynamische Einheit, also dynamische Spannung von Einheit und lebendiger Beziehung angelegt, eben diese dynamische Spannung von Einheit und lebendiger Beziehung, die dann die frühe Kirche mit der Lehre von der Dreifaltigkeit beschreibt. Der eine Gott, der sich als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist offenbart. Oder hat die frühe Kirche die Bibel falsch verstanden? So, jetzt haben wir genug Problembewusstsein geschärft. Jetzt wollen wir in mehreren Schritten zum Glauben, und ich bin da natürlich jetzt parteilich, wenn ich über die Dreifaltigkeit predige. Ich glaube natürlich nicht, dass die frühe Kirche die Bibel missverstanden hat, sondern im Gegenteil. Also, wir wollen in mehreren Schritten zum Glauben an das wunderbare und zugleich offenbare Geheimnis des dreieinigen Gottes einladen. Denn davon bin ich überzeugt, dass es ein einzigartiges Geschenk an uns Menschen ist, an die Christenheit ist, dass wir an den dreieinigen Gott, an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist glauben dürfen. Weil Gott selbst, der heilige Gott selbst, sich in dieser Weise offenbart, dass wir ihn lieben und anbeten und seinen heiligen Namen proklamieren dürfen, weil der heilige Gott sich selber in seiner grenzenlosen und dynamischen Liebe uns zeigt. Dreifaltigkeit, liebe Geschwister, hat nichts mit Himmelsarithmetik zu tun, ist keine künstliche Theologenkonstruktion. Nein, der dreieinige bzw. der dreifaltige Gott ist Liebe pur. Das ist sein offenbares Geheimnis. Jetzt schauen wir uns drei Bibelstellen an. Ordentlich beginnen wir am Anfang der Bibel. Zuerst aus dem Schöpfungsbericht, 1. Mose 1. Gott sagte, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll, in Klammer, in unserem Auftrag über die ganze Erde verfügen. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Hier, liebe Geschwister, im Schöpfungsbericht finden wir eine ganz wesentliche Aussage über den Menschen und über den schöpferischen Gott selbst. Der Mensch, und zwar jede Person, ganz individuell, ist als Geschöpf das wunderbare, wundervolle Ebenbild seines Schöpfers. Aus dieser gottebenbildlichen Geschöpflichkeit gewinnt jeder Mensch eine unverlierbare Würde und ein heiliges Lebensrecht, das niemand zur Disposition stellen darf, auch er selber nicht. Und liebe Geschwister, das ist sehr aktuell, wie wir wissen, dass sowohl am Anfang des Lebens als auch am Ende des Lebens immer mehr dieses Lebensrecht, dieses heilige von Gott verbürgte Recht, das daran gedreht wird. Und ich möchte an dieser Stelle doch etwas sagen, was mich recht bewegt. Wir erleben ja als starkes politisches und Thema zurzeit die Inklusion, sicher auch mit Recht, wobei die Frage der Durchführung ein zweites ist. Aber man muss sich doch mal in Ruhe klar machen, dass in unserer Gesellschaft eine Grundinklusion für Hunderttausende von Kindern jährlich verweigert wird. Durch die Tötung im Mutterleib wird Menschen die Grundinklusion, die Teilnahme am Leben von vornherein verweigert. Also vielleicht wäre es ganz wichtig, wenn wir uns so mit Inklusion beschäftigen, dass wir diesen Aspekt der Inklusion, der Bejahung des Lebensrechts, der Teilhabe am Leben auch ganz bewusst auf das ungeborene Leben beziehen. Okay, soweit. Es geht aber jetzt noch einen Schritt weiter. Nämlich die Schöpfung des Menschen bekommt in der gemeinsamen Ebenbildlichkeit von Mann und Frau, die den ehelichen Segen der liebevollen Fruchtbarkeit bekommt, ihr Zentrum. Die Ehe von Mann und Frau ist als liebevolle Gemeinschaft der Treue die wesentliche Ikone, also das heilige Bild Gottes in dieser Welt. Das, liebe Gemeinde, ist doch großartig. Welch eine Würde und welch ein Glanz kommen der Ehe zu. Sie stellt das beziehungsreiche Ebenbild Gottes dar. Darum wird sie heute auch mehr denn je von Satan so hemmungslos und zerstörerisch attackiert. Zugleich lässt die Ehe, wenn das stimmt, dass sie die Ikone Gottes ist, zugleich lässt die Ehe als beziehungsreiches Bild Gottes, als sein heiliges Ebenbild, auch den Rückschluss auf den schöpferischen Gott selber zu. Der Gott, der die liebevolle, treue Beziehung zwischen Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit in der Ehe als sein besonderes Ebenbild gestiftet hat, der ist erst recht beziehungsreiche Liebe. Der lebt in sich selber Gespräch, Beziehung, Hingabe, Kontakt, Berührung. Das ist kein Gott, der fernab von der Welt in sich selber ruht, weit weg von seinen Geschöpfen. Das ist kein Gott, der in radikaler Einheit und Einsamkeit erstmal nur sich selber kennt. Ein großes göttliches Ego und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Nein, das ist ein Gott, der diese liebevolle Treue von Mann und Frau als Ebenbild, als sein Ebenbild erschaffen hat und mit der Fruchtbarkeit des Lebens segnet, der selber voller leidenschaftlicher Beziehung, voller dynamischer Liebe und Hingabe ist. Glaubt ihr das auch, liebe Gemeinde? Ich habe jetzt ein spontanes Ja erwartet. Hier treffen wir auf das Wesensmerkmal des einen und dreifaltigen Gottes. Unser Gott ist ein liebevoller, ist ein geselliger Gott, der im Gegenüber und in der Unterschiedlichkeit die Gemeinschaft liebt und herstellt, der die Vielfalt will und die Vielfalt gerade wieder zusammenführt und zusammenbringt, dass sie nicht zerstörerisch wird. In Gottes Dreieinigkeit finden wir das göttliche Kraftfeld der Einheit, der Vielfalt und der Gemeinschaft in dem einen Gott. In seiner Liebe kommuniziert der eine Gott als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist miteinander. Und nun nimmt er den Menschen, nimmt er uns in dieses liebevolle Miteinander hinein. Das ist Gottes Offenbarung, indem der Vater den Sohn in diese Welt, in unsere Welt schickt, zieht er uns durch den Heiligen Geist zu sich hinein in seine göttliche Liebe. Unsere nächste Bibelstelle finden wir in der Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja. Jesaja 6, 1 bis 4. Es war in dem Jahr, als König Osia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Haus war voller Rauch. In dieser gewaltigen Tempelvision, liebe Gemeinde, des Jesaja, der zu seiner Berufung, also die dann zu seiner Berufung als Prophet Gottes an seinem Volk führt, in dieser gewaltigen Vision offenbart sich Gottes herrliche und erschütternde Heiligkeit. Jesaja schaut die Majestät Gottes auf seinem gewaltigen Thron. Schon der Saum seines königlichen Gewandes füllte den Tempel aus. Der Raum bebt und ist vom Rauch erfüllt, ähnlich wie bei der Begegnung, die Mose auf dem Berg Sinai mit Gott hatte. Doch Gott ist nicht allein. Wesentlich gehört zur Heiligkeit Gottes der himmlische Lobpreis der mächtigen Engel. Wo sich Gott offenbart, ist der Lobpreis seiner Geschöpfe die Antwort auf diese Offenbarung. Und dieser Lobpreis beginnt im Himmel und setzt sich fort auf der Erde. Aller irdischer Lobpreis, und wir feiern ja Gottesdienste, die ganz bewusst dem Lobpreis Raum geben, und das ist sehr schön. Aller irdischer Lobpreis führt daher immer in diese Einstimmung oder ist eine Einstimmung in den himmlischen Lobpreis vor Gottes Thron. In diesem Lobpreis der Herrlichkeit Gottes ist immer beides enthalten. Die Freude und die Begeisterung auf der einen Seite und die Erschütterung auf der anderen Seite. Daher ist es wichtig, ich habe das vorhin schon einer unserer Lobpreiserinnen gesagt, das soll jetzt nicht kritisch gegen euch gerichtet sein, aber so wirklich als Wahrnehmung für uns selbst. Dafür ist es wichtig, dass unser Lobpreis nicht zu schmusig wird. Denn wenn uns die Heiligkeit Gottes von den Sitzen reißt, dann kann es begeisternd nach oben gehen, es kann aber auch erschütternd hinab auf die Knie oder noch tiefer gehen. Nun zum Lobpreis der mächtigen Engel, der Seraphim. Sie rufen das Dreifache heilig, heilig, heilig und proklamieren und bekennen damit die Herrlichkeit Gottes und die Macht, die er hat. Er ist der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth, Zebaoth. Seine Macht erfüllt die ganze Welt. Er ist nicht an den Tempel, er ist nicht an heilige Bezirke gebunden, ganz gewiss nicht. Die ganze Welt ist sein Territorium, ist sein Herrschaftsgebiet in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und unser ganzes Leben, sonntags wie werktags, gehört ihm. In dieser dreifachen Proklamation, liebe Gemeinde, der Heiligkeit Gottes, dürfen wir den Hinweis auf den dreifaltigen Gott erkennen. Es ist der eine Gott, der in dreifacher Weise angebetet werden will. Und so erschließt sich auch uns das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Es erschließt sich in der Anbetung. es erschließt sich in der Proklamation seiner grenzenlosen Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist keine theologische Spekulation, das ist das Machtwort des Glaubens. Das Machtwort des Glaubens, das ist die Herrschaftsproklamation des gegenwärtigen Gottes, vor dem die Dämonen weichen müssen. Deshalb beginnen und beschließen wir mit Recht unsere Gottesdienste in diesem dreifaltigen Gottesnamen. Und ich empfehle das auch ganz bewusst an dieser Stelle. Nehmt ihn auch für euer persönliches und für euer gemeinschaftliches Gebet in Anspruch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr werdet erleben, der Raum eures Betens wird weiter und tiefer. Die anbetende und proklamierende, bekennende Proklamation des dreieinigen Gottesnamens ist gewiss nicht nur für den Gottesdienst bestimmt. Martin Luther ermutigt ausdrücklich, auch für unser persönliches Gebet, ihn zu verwenden. Gerade, ich weiß nicht, wer von euch Luthers Morgen- und Abendsegen kennt, das sind für mich sehr lieb gewordene Gebete, den Abendsegen. Den Morgensegen beten wir meist gemeinsam, meine Frau und ich, da wir unterschiedlich einschlafen, bete ich dann den Abendsegen meistens alleine. Ich finde ihn auch sehr schön, also gerade abends, ihr kennt das ja auch, ist natürlich nicht schlimm, wenn man im Gebet einschläft, das ist nicht schlimm. Ist klar, ist ja ein Zeichen, dass das Gebet eine friedenstiftende Wirkung hat. Nur wenn wir immer beim Gebet einschlafen, ist es natürlich nicht schön. Stellt euch eine Gesprächssituation mit eurem Ehepartner vor. Wenn ihr da immer dabei einschlaft, ist das nicht so prickelnd. Und deswegen ist es schön, bewusst abends ein Gebet zu haben, was auch fest formuliert ist. Und für mich ist der Abendsegen von Martin Luther ein wunderbares Gebet, mit dem, auch wenn ich müde bin, kriege ich das noch hin, den Tag zu beschließen. Und Luther ermutigt ausdrücklich dazu, den Segen so zu beginnen, das walte Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Okay, jetzt zum Schluss. Genau, und so beginnt auch dieser Text. Also ich bin noch nicht ganz beim Schluss, aber auf der Zielgeraden. Jetzt zum Schluss, so beginnt unser drittes Bibelwort. Es ist der Abschluss des zweiten Korintherbriefs des Apostels Paulus. Jetzt zum Schluss, Schwestern und Brüder, lebt voller Freude. Lasst euch korrigieren, lasst euch ermutigen. Seid eines Sinnes, haltet Frieden untereinander. Und der Gott, der Inbegriff der Liebe und des Friedens ist, wird mit euch sein. Grüßt euch gegenseitig mit dem heiligen Kuss. Alle Menschen, die Gott gehören, grüßen euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich würde fast automatisch Amen sagen. Die Gemeinde des dreieinigen Gottes weiß, dass sie zu dem Gott gehört, der Inbegriff der Liebe und des Friedens ist. Doch es muss ihr immer wieder zugesprochen, immer wieder neu gesagt werden. Das ist ein Sinn, weshalb wir Gottesdienste feiern, dass wir das als Gemeinde und natürlich auch persönlich immer wieder neu zugesprochen bekommen. Denn Zugehörigkeiten und das, was sie bedeuten, leiden schnell darunter, dass sie in eine gedankenlose Selbstverständlichkeit absinken. Das ist oft das Elend unserer Ehen. Und dann leicht über negative Erfahrungen verloren werden. Also vergesst es nicht, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ihr gehört dem Gott, der Inbegriff des Friedens und der Liebe ist. Von dieser das Leben der Christen elementar bestimmenden Zugehörigkeit her bringt der Apostel Paulus in den Schlusssätzen seines engagierten Briefes an die Gemeinde in Korinth das noch einmal auf den Punkt, was ihm am Herzen liegt. Und was liegt dem Apostel für diese Gemeinde am Herzen? Die Freude. Was für eine wunderbare Schlussvermahnung. Lebt voller Freude. Gerade auch dort, wo ihr Korrektur erfahrt, wo ihr es nicht leicht miteinander habt und wo ihr es auch nicht leicht mit mir habt, sagt der Apostel. Lebt voller Freude, weil ihr dem Gott gehört, der Inbegriff der Liebe, des Friedens und der Freude ist. Und wenn ihr aus dieser gottgeschenkten Freude lebt, dann werdet ihr auch ganz neu zur Gemeinschaft und zum Frieden fähig. Dann baut ihr Brücken zueinander und mauert euch nicht gegenseitig ein. Dann werden die Steine des Vorwurfs bei euch recycelt zum Baumaterial, um Brücken zu bauen. Wie sehr brauchen wir persönlich und erst recht unsere Gemeinden genau diesen Raum der Liebe und des Friedens, den der dreieinige Gott stiftet, indem er uns immer wieder von uns selbst befreit und in seine Liebe hineinzieht, deren Kennzeichen die Freude ist. So beschließt Paulus diesen Brief an die Christen in Korinth, ein Brief, in dem er mit Herzblut um und mit dieser Gemeinde ringt. Ich weiß nicht, wer von euch den zweiten Korintherbrief so ein bisschen präsent hat. Das ist wirklich ein Brief, da geht es ans Eingemachte. Ich möchte als Pfarrer nicht ständig solche Briefe schreiben. Indem er wirklich um und mit dieser Gemeinde ringt, indem er lockt und kämpft zugleich. Er beschließt diesen Brief mit dem, was Gott in seiner Fülle, in der Fülle seiner Liebe uns schenkt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist im Weg des Glaubens das Erste, oder besser der Erste. Jesus ist die Tür und das Herz zum dreifaltigen Gott. Durch Jesus kommen wir zum Vater. Durch Jesus und seinen Sieg der Gnade am Kreuz von Golgatha geschieht unsere Erlösung. Er ist die Vergebung unserer Sünden. Seine befreiende Zuwendung reißt uns heraus aus den gottlosen Bindungen dieser Welt und macht uns fähig, im Namen des dreieinigen Gottes Licht und Salz für diese Welt zu sein. Um es an dieser Stelle klar zu sagen, es klang vielleicht am Anfang ein bisschen polemisch, durch Jesus ist der heilige Gott mit Recht natürlich auch wohnzimmerfähig. Er wurde ja in Bethlehem sogar stallfähig. Doch wenn er in unserem Wohnzimmer wohnt, dann verändert er unser Wohnzimmer. Das ist der springende Punkt. Und das ist natürlich die Frage, ob wir dazu bereit sind. Weil er der Herr ist. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, des Messias Israels und des Heilands der Welt, treten wir ein in den herrlichen Raum der Liebe und der Vollmacht des dreieinigen Gottes. Und durch diese gnädige Zuwendung von Jesus kommen wir in die Liebe des Vaters. Welch ein großartiges Geschenk. Und Jesus will uns zu diesem Geschenk der Liebe Gottes führen, dass wir den liebenden Vater entdecken, dass wir die Liebe des himmlischen Vaters an unser Herz heranlassen und dass sein Herz mit unserem Herz kommuniziert. Liebe Geschwister, ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren und ich habe es immer wieder in der Seelsorge ergreifend erlebt, welche zutiefst heilenden Auswirkungen diese Vaterliebe Gottes in unserem Leben hat. Das liebende Vaterherz Gottes macht unsere Identität im Glauben gewiss und stark. Im ersten Johannesbrief heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Diese heilende und bergende Liebe Gottes des Vaters schenkt dieses kindliche Vertrauen, das unser Leben einfach auszeichnen, kennzeichnen darf, dass wir in seiner Hand geborgen sind. Warum spricht uns dieser Bonhoeffer-Text so tief an, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Oder dieses alte Kinderlied, was wir seit Jahrzehnten bei Familiengottesdiensten gesungen haben und was mich doch immer wieder neu angerührt und angesprochen hat: Gott hält die ganze Welt in deiner Hand. Und da stehen die Knirpse vorne und deuten dann: und Gott hält dich und mich und die Papas und Mamas und Opas und Omas und was da alles rumschwirrt. Gott hält uns, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und doch, auch das sei an dieser Stelle gesagt, Gottes Liebe ist kein romantisches Gefühl für eine kurzzeitige Herzerwärmung. Gottes Liebe hat immer den tiefen Ernst, dass sie sich in Jesus, dem sündigen und rebellischen Menschen, also uns, wirklich in erlösender Kraft zuwendet, dass sie aber auch radikal gegen die Sünde und das Böse steht. Und wir müssen uns immer wieder diese zentrale Wahrheit verdeutlichen: Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und so führt uns die Liebe Gottes des Vaters zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Gottesgeist, liebe Gemeinde, um die Sünde und das Böse zu erkennen und den dauerhaften Kampf gegen die Sünde aufzunehmen. Wir brauchen den Heiligen Geist, denn er führt uns in die Gemeinschaft der Christen. Er ermutigt uns sogar zum heiligen Kuss. Ihr habt nachher ein weites Betätigungsfeld. Jawohl, wie schön. Er schenkt uns Liebe zu den Geschwistern. Und zwar zu den Geschwistern, die wir, wenn wir keine Christen wären, nie als Freunde hätten. Kennt ihr das? Dass der Heilige Geist wirklich so etwas wie eine Liebe zu einem Menschen schenkt, den du von Anfang an unsympathisch fandst. Und wo du spürst, dass der Heilige Geist in deinem Herzen eine Veränderung schenkt. Das finde ich ganz wunderbar. Eine sehr verändernde, gute Erfahrung der Liebe, die der Heilige Geist in uns wirkt. Der Heilige Geist macht uns überhaupt fähig, mit schwierigen Menschen auszukommen. Deswegen gibt es christliche Gemeinden. Und zu den schwierigen Menschen gehören immer wir selbst an erster Stelle. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil er uns begeistert und ausdauernd und gerade so alltagstauglich bei Jesus hält. Liebe Geschwister, an dieser Stelle will ich einfach auch noch mal was erzählen, was einer als Gemeindepfarrer, was nicht leicht ist. Ich habe eine Menge Menschen in meiner Gemeindepfarrerzeit erlebt, die ein Leben mit Jesus begonnen haben. Und das war wirklich eine große Freude. Aber ich habe auch eine ganze Menge erlebt, die es wieder aufgehört haben. Und das war oft ein großer Schmerz. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir ausdauernd, alltagstauglich mit Jesus leben. Wir brauchen in unserem Glauben und in unserer Liebe und in unserer Hoffnung diese Freude, diese Begeisterung des Heiligen Geistes, so wie die Fußballspieler jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft das Publikum brauchen. Stell euch doch mal vor, die müssen alle vor leeren Stadien spielen. Die können sich dann vielleicht mit Fernsehübertragungen trösten, aber es wäre ein schwacher Trost. Das Publikum ist doch ganz entscheidend, macht überhaupt in diesem Spiel erst die Atmosphäre des Spieles aus. Und unser Glaube ohne Heiligen Geist gibt es natürlich gar keinen Glauben, aber es gibt Glauben mit schwachem Heiligen Geist, der ist wie ein Fußballspiel ohne Publikum. Eine mühsame Quälerei. Und das will der Heilige Geist eben nicht, das will Gott nicht, deswegen ruft er uns in die Fülle seiner Dreifaltigkeit. Und weil der Heilige Geist, liebe Geschwister, ganz entscheidend der Geist des Gebetes ist, können wir zusammenfassend sagen, wir beten zu Gott, dem Vater, durch den Sohn Jesus Christus in der Vollmacht, in der Begeisterung und in der Freude des Heiligen Geistes. Schwestern und Brüder, das war eine herzliche, engagierte Einladung, im Glauben den geheimnisvollen Raum der Liebe zu betreten, den uns der dreieinige Gott eröffnet. Lasst uns nun darauf antworten und bekennend proklamieren. Dazu stehen wir mal auf, zum Proklamation steht man immer auf. Und lasst es uns gemeinsam sprechen, laut und deutlich, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es war noch zu schwach, das machen wir nochmal. Also, das darf richtig, da dürfen die Dämonen weichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete noch, da dürft ihr gerade auch noch stehen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns hineinführst in diesen wunderbaren Raum des dreieinigen Gottes. Dass du uns hineinführst in die Liebe des Vaters, dass du uns hineinführst in die Kraft und in die Freude des Heiligen Geistes. Und da bitte ich dich, lass uns das ganz persönlich erleben, dass du ein Gott der grenzenlosen Liebe bist, ein Gott der liebevollen Kommunikation, dass du ein geselliger Gott bist, dass du die Gemeinschaft mit uns wirklich um jeden Preis willst und dass du uns auch als Gemeinde und Gemeinden segnest, dass du gerade in der Unterschiedlichkeit den Reichtum siehst, in dem sich dein Reich in dieser Welt entwickelt. Gib uns dieses weite Herz, diesen engagierten Glauben, diese Freude des Heiligen Geistes in den kleinen und in den großen Dingen. Und lass uns erleben, wie du uns selber in diese Kraft der Liebe eintauchst, die uns fähig macht, auch mit schwierigen Situationen und schwierigen Menschen in ausdauernder Liebe umzugehen. Danke dafür. Danke, dass wir in dir leben, in Zeit und Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.